Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Willkommen zu einer weiteren Folge Strom zum Anfassen. Heute spreche ich über das Thema Spannung. Den Begriff Spannung benutzen wir in allen möglichen Zusammenhängen. Manchmal auch ziemlich inflationär beim Smalltalk. Leute erzählen irgendwas Banales aus ihrem Alltag und wir sagen dann, boah, das ist ja spannend. Tja, manchmal ist es gar nicht so spannend. In der Elektrotechnik haben wir es auch mit Spannung zu tun. Es ist eine ganz wichtige Stellschraube, um mal mehr oder mal weniger Strom transportieren zu können. Für Spannung gibt es natürlich auch eine elektrische Einheit, in der das gemessen wird und das ist Volt. Kennt jeder von euch zu Hause an der Steckdose 230 Volt. Der Name Volt geht auf einen Italiener zurück mit einem sehr klingenden Namen. Graf Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Er lebte von 1745 bis 1827 und war ein wichtiger Erfinder seiner Zeit. Zum Beispiel hat er die erste Batterie erfunden, um Strom zu speichern, die voltaische Säule. Warum die Spannung in einem Stromnetz so wichtig ist, darüber spreche ich mit meiner lieben Kollegin Anne-Kathrin Marten, Leiterin der operativen Systemführung bei 50 Hertz. Herzlich willkommen, Anne.
Vielen Dank, Volker. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, kleiner Smalltalk-Opener. Was findest du an Elektrotechnik eigentlich spannend?
Was ich daran eigentlich spannend finde? Die Spannung. Ein Scherz.
Das war jetzt ein wirklich schöner Einstieg.
Also tatsächlich ist die Elektrotechnik deshalb so spannend im gar nicht so eigentlichen Sinne, weil es etwas ist, was man nicht sehen kann. Wir hatten das in einer der vergangenen Folgen schon, dass man Strom eigentlich nicht sieht, er trotzdem da ist und ja wahnsinnig kräftig und mächtig ist für unsere heutige Gesellschaft auch. Und darüber mehr zu verstehen, die Hintergründe zu kennen, zu wissen und damit auch tolle Dinge kreieren zu können, das macht es für mich so spannend.
Okay. Ich muss gestehen, ich fand Elektrotechnik in der Schule, also im Physikunterricht, auch am Anfang immer sehr spannend, aber immer nur, wenn wir irgendwie so Schaltkreise zusammengebaut haben, dann leuchtete eine Lampe oder man konnte irgendwas in Betrieb setzen. Das fand ich tatsächlich spannend, aber dann kam der zweite Teil, dann wurde das in irgendwelche Formeln umgemünzt und die wurden immer komplizierter und dann fand ich es, ehrlich gesagt, nicht mehr so spannend. Findest du Formeln spannend?
Ich finde sie nicht spannend, aber ich glaube, das eint alle Elektroingenieure oder Ingenieure an sich. Sie wollen wissen, warum Dinge sind, wie sie sind. Warum sich also zum Beispiel im Schaukelversuch, den du ja vielleicht aus der Physik noch kennst.
Nee, den kenne ich vom Spielplatz. Was ist der Schaukelversuch?
Ja, der Schaukelversuch ist, wenn du ein elektrisches Feld hast und da drin eine Spule, die wie so eine Schaukel in dem magnetischen Feld befestigt ist und du sozusagen schaukelst, also sich diese Spule im Magnetfeld bewegt. Und dann erzeugst du sozusagen eine Spannung bzw. einen Stromfluss.
Ich erinnere mich ganz dunkel, ja.
Genau, da bewegt sich auch was. Also musst du eigentlich gemocht haben und zu ergründen, warum das eigentlich so ist und das zu beschreiben und herzuleiten, da brauchst du einfach Formeln für. Also die Formeln an sich finde ich jetzt nicht so dolle, aber zu verstehen, warum die Dinge sind, wie sie sind, das hat mich damals schon fasziniert und dann auch über Studium und heute begleitet. Mhm. Und das eint uns Ingenieure, glaube ich.
Ja. In deinem Berufsalltag spielen da Formeln eine große Rolle?
Ich muss mal überlegen, eigentlich nicht, wenngleich die Gesetzmäßigkeiten, die hinter den Formeln sind, natürlich stets präsent sein müssen, um eben bestimmte Phänomene erklären zu können, Zusammenhänge erklären zu können, also warum Dinge sind, wie sie sind. Ich träume nicht von Formeln nachts, aber die Zusammenhänge, die die Formeln beschreiben, die sind natürlich präsent.
Ich habe festgestellt, dass man Spannung auch anders erklären kann als mit Formeln, zumindest auf einem bestimmten abgesenkten Niveau und eben anders als mit Formeln und Gleichungen. Und hier mein Versuch, es bildhaft und alltagstauglich zu erklären.
Damit Strom in einer Leitung fließen kann, ist elektrische Spannung erforderlich. Vereinfacht gesagt, erhöht man die Spannung, kann viel Strom fließen. Reduziert man die Spannung, fließt weniger Strom. Für hohe Spannungen braucht man entsprechend starke Leitungen, bei niedrigen Spannungen reichen spirgeldünne Kabel aus. Dabei gibt es unterschiedliche Spannungsebenen. Der Transport von Strom ist ähnlich organisiert wie der Postverkehr. Man schmeißt einen Brief in den Briefkasten. Ein kleines Postauto kommt vorbei und nimmt viele Briefe mit. Im Briefverteilzentrum werden sehr, sehr viele Briefe sortiert und in LKW verladen und zum nächstgrößeren Verteilzentrum gefahren. Von dort geht es im Sattelschlepper weiter auf die Autobahn und am Ende der Kette wird ein Brief in ein kleineres Fahrzeug umgeladen, dann in die Taschen des Briefträgers und zum Schluss hinein in den Briefkasten. So ähnlich ist die Pyramide auch beim Strom. Dort ist der Transport über 4 Spannungsebenen organisiert. An den jeweiligen Schnittstellen gibt es Trafos und Umspannwerke. Für die Abholung und Zustellung von Strom sind die lokalen Verteilnetzbetreiber zuständig, die auch die Stromzähler ablesen. In kleineren Trafohäuschen wird diese Niederspannung auf Mittelspannungsniveau und in Umspannwerken auf Hochspannung bzw. auf Höchstspannung angehoben über Transformatoren. Umgekehrt wird die Spannung auch wieder nach dem gleichen Schema reduziert. Die sogenannten Übertragungsnetzbetreiber sind für den Höchstspannungsbereich ab 220.000 Volt aufwärts zuständig. Das wären im Postverkehr diejenigen, die die Briefe in Sattelschleppern oder Güterzügen über Autobahn oder Schiene, zum Beispiel von Hamburg nach München, transportieren. Der Begriff Spannung ist daher für Netzbetreiber eine extrem wichtige Kenngröße. Und daher kann man sagen, dass die Übertragungsnetzbetreiber, cineastisch betrachtet, die Thriller-Spezialisten unter den Netzbetreibern sind. Sie bieten Nervenkitzel pur. Niederspannung 230 Volt bei uns zu Hause an der Steckdose entspricht dem Kinderfernsehen. Die Mittelspannungsebene, also 15.000 bis 30.000 Volt, ist ZDF-Vorabendprogramm und die Hochspannungsnetzbetreiber sind mit 110.000 Volt bereits auf ARD-Tatortniveau unterwegs. Ist das ein merkwürdiger Vergleich? Mal sehen. Spannung auf der Kinoleinwand oder am Fernsehbildschirm hat mit Anspannung zu tun. Gerade bei Action-Thrillern stehen unsere Nerven unter Druck. Wir fiebern mit den Protagonisten mit, wollen keine Sekunde verpassen. Drehbuchautoren entwerfen zwischen Anfang, also dem Problem, und Ende, also der Lösung, einen sogenannten Spannungsbogen. Und über viel Spannung kann man nicht nur viel Strom, sondern auch im Film sehr viele Informationen transportieren. Auch wenn in vielen Filmen die Information ausschließlich aus Explosionen oder Verfolgungsjagden besteht. Beim Stromkreis ist es ähnlich wie im Kino. Elektronen fließen laut der physikalischen Stromrichtung vom Minuspol zum Pluspol. An einem Pol drängeln sich die Elektronen, am anderen herrscht ein Mangel. Erhöht man in einem elektrischen Leiter die Anspannung zwischen diesen beiden Polen, können wesentlich mehr Elektronen hindurch flitzen und es fließt mehr Strom. Die Elektronen werden also unter Stress gesetzt. Das macht sie ziemlich reizbar und gefährlich. Genau wie bei Hannibal Lecter im Schweigen der Lämmer. Was heißt das für uns im Alltag? Eine Taschenlampenbatterie mit 1,5 Volt kann man ruhig mal anlecken, weil es so schön kribbelt. Wer beim Auswechseln der Glühlampe mit 230 Volt einen gezwitschert kriegt, kommt im besten Fall mit dem Schrecken und zittrigen Knien davon. Aber bei einer Höchstspannungsleitung mit 380.000 Volt gilt: Finger sehr weit weg und niemals auf die Strommasten klettern, anderenfalls endet es tödlich. Unfassbar hohe Spannungen entstehen übrigens bei Gewitter. Forscher haben hier schon Werte von 1,3 Milliarden Volt gemessen. Gewitter sind also die Splatter-Movies im Stromfilm-Genre.
Ja, also wir haben gerade gehört in dem Einspieler, dem Auszug aus dem Buch, mit Spannung kann man also irgendwie die Strommenge regulieren. Wie funktioniert das genau?
Oh ja, genauso wie du sagst, soll ich jetzt mit Formeln kommen? Nee, besser
ja,
nicht.
Doch.
Ne? Du wolltest ja keine Formeln.
Einmal darfst du, einmal.
Also diese Formel lautet, R ist gleich U durch I.
Ah, jetzt müssen wir nur wissen, was R
genau,
ist und U und I.
R ist der elektrische Widerstand, zum Beispiel dieser Leitung, wo du am einen Ende und oder zwischen den beiden Enden eine Spannung anlegst und dadurch eben einen Stromfluss I erzeugst. R ist, wie gesagt, der elektrische Widerstand, U ist die Spannung, die du anlegst und I ist sich der daraus ergebende Stromfluss. Und darüber, über diese elektrische oder über diese Formel, kannst du dir auch ziemlich gut herleiten, je größer U, also die Spannung bei einem gleichbleibenden Widerstand, weil du änderst ja die Leitung nicht, desto größer wird entsprechend auch der Stromfluss oder muss der Stromfluss sein.
Also das heißt, man könnte auch jetzt die Leitung furchtbar dick machen, ne? Wie eine Wasserleitung kannst du halt dickes Wasserrohr machen, kannst du viel Wasser durchleiten.
Jetzt arbeitest du bei 50 Hertz. Jetzt muss man noch erklären, je dicker das Kabel oder je dicker die Freileitung, desto geringer der Widerstand. Sprich, mache ich die Autobahn 100-spurig, entsteht weniger schnell ein Stau, als wenn sie nur 2-spurig ist. Genau.
Aber wir wollen ja möglichst effizient arbeiten, deswegen die Kabel nicht so dick. Sie hängen ja da oben an den Freileitungen, deswegen ist man da natürlich auch begrenzt. Also die Spannung ist halt ein wichtiges Regulativ. Wir hatten ja schon in der letzten Folge über die Frequenz gesprochen. Da war eben ganz elementar, dass die immer so um die 50 Hertz herum ausgeglichen ist und keine zu großen Abweichungen gibt, jedenfalls im Wechselspannungssystem. Warum ist die Spannungshaltung wiederum so wichtig für das Stromsystem?
Also bei uns reden wir ja von 220 bzw. 380 Kilovolt. Auch diese Spannung halten wir ungefähr ein, mit bestimmten Spannungsbändern natürlich. Warum müssen wir das so genau einhalten? Weil eben alle Betriebsmittel, über die wir das Netz aufbauen, die Transformatoren, die Leitungen, man braucht Isolatoren, alle möglichen anderen Betriebsmittel, auch Messinstrumente, die sind eben auf diese Spannung innerhalb dieses Toleranzbandes, die wir eben einhalten müssen, ausgelegt. Wenn ich jetzt dieses Toleranzband verlasse, funktionieren die Betriebsmittel entweder gar nicht mehr oder sie gehen sogar kaputt. Also in der Regel gehen sie bei zu viel Spannung kaputt und funktionieren gegebenenfalls gar nicht mehr bei zu wenig Spannung. Außerdem hast du vorhin ja auch beschrieben, wie die Spannung transformiert wird, also in eine andere Spannungsebene übersetzt wird. Und so ein Transformator ist nichts anderes. Der ist praktisch ein Teiler, also abwärts ein Teiler in einem bestimmten Verteilungsverhältnis macht er die Spannung entsprechend kleiner. Und das würde eben bedeuten, wenn unsere Spannung oben in der Höchstspannung zu sehr abweicht, dann wird das entsprechend auch nach unten so transformiert, sodass wir das dann eben auch in den unteren Spannungsebenen sofort merken würden.
Also, um es nochmal klar, wenn wir jetzt auf der Höchstspannungsebene die 380.000 Volt nicht halten können, hat das dann unmittelbar Auswirkungen auch bei mir zu Hause an der Steckdose?
Du würdest das unmittelbar merken. Wir haben natürlich ein paar Korrekturfaktoren. Man kann an so einem Trafo noch ein paar Einstellungen vornehmen, sodass das Übersetzungsverhältnis ein bisschen verändert wird. Damit kann man natürlich auch ausgleichen ein Stück weit. Aber das bedarf erst einer Justierung. Aber initial haben wir jetzt initial in der Höchstspannung ein Problem. Könntest du es rein theoretisch an deiner Steckdose, wenn die Änderung groß genug ist, tatsächlich auch messen.
Okay. Ja, du hast es eben schon mal so ein bisschen erläutert. Wir haben ja eben diese verschiedenen Spannungsebenen, die genau definiert sind, eben bei der Höchstspannung dann eben ab 220.000 Volt. Muss das denn dann so genau geregelt werden? Könnte man nicht sagen, gut, an der Steckdose reichen mir jetzt heute 100 Volt, morgen 400 Volt, das ist so ein bisschen flexibler gestalten? Oder hat das dann eben tatsächlich diese schädlichen Auswirkungen auch auf unsere elektrischen Geräte zu Hause? So wie eben es auch schädliche Auswirkungen auf unsere großen Transformatoren hat, wenn wir die Spannung nicht halten können.
Genau. Manchmal hat man das an so Reiseföhnen, da gibt es so ein kleines Rädchen, was man mit einem Schraubenzieher oder einer Münze so drehen kann, ne? Von europäischer Spannung auf US-amerikanische Spannung. Wenn du eben zum Beispiel versuchst, unseren Föhn in den USA laufen zu lassen, dann, wenn überhaupt ein Lüftchen rauskommt, ist es nur lau, weil die einfach eine höhere Spannung haben bei sich. Die elektrischen Geräte sind einfach dafür ausgelegt, ne? Für den Markt, für den sie produziert sind. Und deshalb sind eben Geräte, die wir in Europa benutzen, für unsere 230 Volt ausgelegt und funktionieren auch nur in einem gewissen Spannungsband um diese 230 Volt herum.
Es gibt ja manchmal tatsächlich solche Spannungsprobleme auf unterschiedlichen Netzebenen. Und manche Geräte zu Hause oder auch im öffentlichen Raum reagieren ja unterschiedlich empfindlich. Gibt es bestimmte Geräte, die tatsächlich sehr sensitiv auf kleinste Spannungsschwankungen reagieren können?
Es gibt tatsächlich häufig Steuerungseinheiten, die bei uns als Lasten irgendwo im elektrischen System angeschlossen sind. Ich weiß nicht, ob du das Beispiel absichtlich nicht gebracht hast, aber ich bringe es jetzt trotzdem.
Die Ampeln.
Die Ampeln.
Natürlich, die wären jetzt noch gekommen. Die Ampeln in Berlin und Hamburg, mein Lieblingsthema.
Die Steuerungstechnik sind wir tatsächlich auch immer aufgeregt, ja, wenn du anrufst und sagst, oh, die Ampeln in Berlin schon wieder und wir denken uns, okay, dann wahrscheinlich wieder das gleiche Problem, dann schauen wir als allererstes in unserem System nach, haben wir tatsächlich tatsächlich die Grenzwerte, die uns vorgeschrieben sind, haben wir sie verletzt. Gott sei Dank konnten wir dir bisher immer rückmelden, nein, wir haben sie nicht verletzt. Da liegt einfach eine Diskrepanz vor zwischen dem, was eigentlich fest vorgeschrieben ist, definiert ist, was wir für Grenzwerte einhalten und wofür dann tatsächlich die Steuerungstechnik der Ampeln ausgelegt ist, nämlich offensichtlich für kleinere Grenzen als die Grenzen, die wir einhalten müssen.
Bei der Frequenz haben wir schon drüber gesprochen, welche Rolle da die Generatoren in Kraftwerken spielen. Was braucht man für Anlagen, um die Spannung immer auf dem richtigen Niveau zu halten? Haben die Kraftwerke da auch eine bestimmte Bedeutung?
Solange man sie noch hat, helfen uns die Kraftwerke auch inhärent. Das ist einfach eine Eigenschaft der synchronen Maschinen, dass sie uns eben auch Blindleistung bereitstellen können, ohne dass man da jetzt wirklich mehr Brennstoff in den Kessel reinschmeißen muss. Wenn die Kraftwerke allerdings ausgeschaltet oder zukünftig gar nicht mehr da sind, habe ich natürlich diese Quelle zur Spannungshaltung nicht mehr und muss auf alternative Quellen zurückgreifen. Bereits heute haben wir sowas im Netz, haben wir auch früher schon gebraucht. Spezielle Bauelemente, man nennt das Drosseln oder Kapazitäten im Netz verbaut, um sich eine Blindleistung, das bezeichnen wir, also diese Leistung ist sozusagen das, was ich zur Spannungshaltung brauche, einfach gesagt. Diese Betriebsmittel können das liefern, allerdings statisch, wie wir das nennen. Also die kann ich entweder ein- oder ausschalten, sprich ich habe die Blindleistungsmenge, die so ein Betriebsmittel erzeugen kann, entweder da oder nicht da. Man kann sie nicht 50% oder 20% haben, sondern nur 100% oder 0.
Bleiben wir nochmal ganz kurz bei den Kraftwerken, die jetzt ja noch bei uns im System sind die Großkraftwerke, entweder bei uns im Netzgebiet eben große Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke haben wir in Deutschland nicht mehr, aber im benachbarten Ausland ja noch in großer Zahl, in Frankreich zum Beispiel ganz viele, aber auch Gaskraftwerke. Das sind alles Kraftwerke, die ja große Generatoren haben und diese Spannung sozusagen gratis mitliefern, beziehungsweise das Schmiermittel eigentlich, was dazwischen ist, nämlich du hast es schon als eben gesagt, die sogenannte Blindleistung, sehr komplexes Thema, müssen wir nicht ganz detailliert drauf eingehen, machen wir dann nochmal separat. Aber was oder wie liefern diese großen Generatoren dieses quasi nebenbei mit, diese Spannungshaltung?
Vielleicht muss man da so ein bisschen erklären, was ist eigentlich diese Blindleistung? Volkstümlich kann man das ganz gut beschreiben. Es ist die Schaumkrone auf einem guten Bier. Ohne diese Schaumkrone schmeckt das Bier irgendwie nur halb so gut oder im elektrischen Energiesystem ohne Blindleistung keine Wirkleistung. Also da ist sogar dann entweder oder. Wie sie das erzeugen, führt, glaube ich, zu weit technisch, aber vielleicht kann ich es halbtechnisch versuchen. Wirkleistung oder ein Kraftwerk würde zu 100% nur Wirkleistung ausspucken, wenn die Spannung, die es an seinen Anschlussklemmen fürs Netz bereitstellt, im gleichen Phasenwinkel ist wie der Strom, den es ins Netz abgibt, also wenn sie deckungsgleich sind.
Ne? Phasenwinkel heißt bei der Wechselspannung, Sinus. Das ist ja so eine schöne Sinuskurve, die so im Idealfall gleichmäßig ist und dann beim Verbraucher genauso ankommt, in der gleichen Konsistenz, wie sie das Kraftwerk verlassen hat.
Genau, und wenn der Sinus von Strom und von Spannung sozusagen genau übereinander liegen, dann redet man von einem Phasenwinkel von Null. Und dann würde dieses Kraftwerk ausschließlich Wirkleistung ins Netz abgeben. Wenn allerdings die beiden Sinusse von Strom und von Spannung ein Stück versetzt sind, also das eine ein bisschen später kommt als das andere, dann liefert dieses Kraftwerk nicht nur Wirkleistung, sondern auch Blindleistung ins Netz. Einfach dadurch, dass die beiden Größen, Strom und Spannung, etwas phasenverschoben gegeneinander sind. Und je größer sie gegeneinander phasenverschoben sind, desto mehr Blindleistung gibt sozusagen das Kraftwerk ins Netz ab.
Aber wichtig ist ja die richtige Menge, die richtige Dosierung an Blindleistung. Wenn wir zu viel Blindleistung im Netz haben, dann ist es ja verstopft und behindert den Stromfluss. Wenn wir aber genau die richtige Dosierung haben, und zwar an den richtigen Stellen, dann ist es wie so ein Beschleuniger oder wie ein, naja, Beschleuniger nicht, aber es ist
notwendiges Schmiermittel.
Notwendiges Schmiermittel, genau, das ist der richtige Begriff. Diese Phasenverschiebung oder diese Winkelfragen da, das tritt unterwegs beim Stromtransport dann auch auf. Oder ist eine reine Frage der Erzeugung?
Auch, also es bedingt sich ja gegenseitig. Die Blindleistung, dieses notwendige Schmiermittel, braucht man im Wechselspannungsnetz einfach dafür, um auf unseren Leitungen überhaupt Strom transportieren zu können. Weil eben diese Betriebsmittel, also diese Leitungen und diese Kabel, die Eigenschaft haben, wenn dort Strom drüber fließt, dann konsumieren diese Betriebsmittel auch eine Blindleistung. Und diese Blindleistung muss sich möglichst dort, wo sie in den Leitern auch gebraucht wird, irgendwo erzeugen. Ne? Sonst blockieren die sozusagen, also ich kann sie einfach nicht betreiben ohne Blindleistung. Es ist notwendig, um Strom tatsächlich drüber zu schicken.
Und deswegen ist es auch Man kann jetzt nicht sagen, boah, dann stellen wir diese Bedienstleistung irgendwo, sagen wir mal, in Frankreich bereit, ne, so zentral für alle. Die braucht man eben tatsächlich auch regional. Das ist wie wenn man mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, da muss man halt auch ab und zu mal die Kette ölen oder schmieren, damit man weiterfahren kann.
Und da unser Fahrrad weit fährt, nämlich über ganz Europa, weil wir den Strom ja, ich sag mal, mal einkaufen aus Europa, mal verkaufen nach Europa, muss unser Fahrrad weit fahren und deshalb muss es eben auch unterwegs mal schmieren mit ein bisschen Blindleistung, wenn man das so salopp sagen möchte. Und deshalb muss es lokal erzeugt werden. Du hast gerade auch ein anderes schönes Synonym gesagt, weil es sonst auch die Leitung verstopft und gar nicht mehr dort ankommt, wo ich es brauche. Wenn ich also in Paris Blindleistung erzeuge, kommt die gar nicht bis nach Stuttgart oder bei uns sogar bis nach Berlin.
Vielen Dank. Ihr seht, Frequenz und eben auch die Spannung sind zwei ganz wichtige Zutaten, die man für einen sicheren Strommix unbedingt braucht. Aber es gibt noch mehr elektrische Einheiten und Begriffe, die in der Elektrotechnik wichtig sind und die jeder von euch schon einmal gehört hat. Spätestens im Physikunterricht. Dazu gehört zum Beispiel die Leistung, also Watt. Und auch die Stromstärke, die wird in Ampere gemessen. Du hattest das vorhin, Anne, in der Formel schon mal, Stromstärke Ampere, das ist dann das I, das U, das R und das I.
So ist es. Das sind die drei magischen Größen, über die sich jeweils das andere erklären lässt.
Also du machst uns hier kein X für ein U vor, sondern höchstens ein I für ein R oder ein R für ein U, wie man es dreht. Also das sind jeweils die beiden Themen, über die wir in den nächsten Folgen auch noch sprechen werden. Also ganz wichtige Einheiten in der Elektrotechnik, die Watt und die Ampere. Und über die Kraftmeier und Arbeitstiere und den sagenumwobenen Trillionenfluss spreche ich hier in diesem Podcast mit einer weiteren tollen Kollegin, nämlich mit Anita Saupe. Ich verrate euch auch dann ein interessantes Hobby dieser Kollegin. Also reinhören in die beiden Folgen 4 und 5. Anne, ganz herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast als Expertin. Ich drücke dir den Daumen für deinen Job. Wie sagt man bei euch, Hals- und Mastbruch oder gibt es da ein anderes Motto?
Wir sprechen über solche Phänomene gar nicht.
Ist auch besser so. Ja, und zum Schluss hier noch ein kleiner Werbeblock. Wer Lust hat, bei 50 Hertz zu arbeiten, wir haben viele abwechslungsreiche Jobs bei uns im Angebot in Berlin, in unserem Netzquartier, aber auch an unseren Standorten in ganz Ostdeutschland und in Hamburg. Schaut einfach in unserem Jobportal nach, ob etwas Passendes für euch dabei ist. Vielen Dank fürs Zuhören, liked und teilt diesen Podcast bei LinkedIn. Ich freue mich über Likes und Kommentare. Schickt mir Anregungen, was ich anders oder besser machen könnte. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation: Volker Gustedt.